Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Die Menschen in Hongkong haben heute neue Bezirksräte gewählt und dabei ging es weniger um politische Macht, sondern mehr um Symbolik. Und welches Signal die Wählerinnen und Wähler an Peking senden, das ist ein Thema hier. Außerdem, auch in Rumänien wurde heute gewählt und der alte Präsident darf im Amt bleiben. Bleibt also auch alles beim Alten? Auch das ein Thema in dieser Sendung. Und der Nationale Bildungsrat soll ja eigentlich in Zukunft das Abitur in ganz Deutschland vereinheitlichen. Allerdings sagen jetzt Bayern und Baden-Württemberg, nein, danke. Was das bedeutet, das hören Sie dann auch hier. Und wie die Zeitungen von morgen einige dieser Themen kommentieren, das fassen wir in der Presseschau zum Ende dieser Sendung zusammen. Seit rund 6 Monaten marschieren Menschen in Hongkong auf den Straßen. Heute war das mal anders. Sie standen nämlich, und zwar ruhig in der Schlange, vor den Wahllokalen, um neue Bezirksräte zu wählen. Und offenbar haben viel mehr Menschen ihre Stimme abgegeben, als das bei vergangenen Wahlen der Fall war. Und sie haben eindeutig der Protestbewegung den Rücken gestärkt. Die Demokraten haben offenbar die Hälfte der Posten errungen. Und das Pro-Peking-Lager hat viele Sitze verloren. Ruth Kirchner berichtet.
Da die Wahllokale erst spät schlossen, ging der Wahlkampf noch bis in die Abendstunden hinein weiter. In vielen Bezirken warben die Kandidaten bis zuletzt um Wähler. Der prodemokratische Abgeordnete Ted Hui, der der Protestbewegung nahesteht, kandidiert im Hongkonger Zentrum für einen Bezirksratsposten. Dies ist ein Referendum darüber, ob die Menschen die Protestbewegung weiter unterstützen und ob die Öffentlichkeit weiter zu den jungen Demonstranten steht. Andere sehen die Wahlen vor allem als Stimmungstest für Regierungschefin Carrie Lam. Ihr wird vorgeworfen, nicht frühzeitig genug auf die Proteste reagiert zu haben. Dieser Student machte seinem Unmut deutlich Luft. Das Wichtigste ist, dass die Regierung auf die Sorgen und Meinungen der Mehrheit der Bürger eingeht. Das hat sie seit Juni versäumt. Daher diese großen Proteste in Hongkong. Carrie Lam hatte bereits am Morgen ihre Stimme abgegeben und dabei noch einmal auf die angespannte Lage der vergangenen Wochen verwiesen. Wiederholt hatte es Überlegungen gegeben, die Wahlen wegen der zunehmenden Gewalt zwischen Teilen der Demonstranten und der Polizei zu verschieben.
We are facing an extremely challenging situation.
Wir standen bei der Vorbereitung dieser Wahlen vor großen Herausforderungen. Aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben, die Wahlen heute in relativ friedlicher und ruhiger Atmosphäre erfolgreich abzuhalten. Die aufgeheizte politische Atmosphäre in der Stadt sorgte für neue Rekorde bei der Wahlbeteiligung. Bereits in den frühen Morgenstunden hatten sich vor vielen Wahllokalen lange Schlangen gebildet. Eine Stunde vor Schließung der Wahllokale hatten 69% der registrierten Wähler ihre Stimme abgegeben, deutlich mehr als bei früheren Bezirkswahlen. Dabei haben die 452 Bezirksräte in den 18 Hongkonger Bezirken wenig politischen Einfluss. Sie können keine Gesetze verabschieden und haben keine großen Entscheidungsbefugnisse. Bislang gehört die große Mehrheit der Bezirksräte zum regierungstreuen und Peking-freundlichen Lager. Sollte es das demokratische Lager schaffen, die Hälfte der Posten zu gewinnen, würde das als großer Erfolg gewertet und könnte der Protestbewegung neuen Auftrieb geben. Seit Monaten demonstrieren in Hongkong tausende Menschen und fordern den Rücktritt der Regierung Lam und umfassende demokratische Reformen.
Das Demokratielager liegt bei der Auszählung in Hongkong deutlich vorn, Ruth Kirchner berichtete. In Rumänien hatten die Menschen heute die Wahl zwischen 2 Kandidaten fürs Präsidentenamt, der ehemaligen Ministerpräsidentin und dem konservativen Amtsinhaber. Und der konnte die Stichwahl für sich entscheiden. Warum, das analysiert Clemens Fehrenkotte.
Jubelnde Anhänger vor der Zentrale der nationalliberalen Regierungspartei PNL, als Klaus Johannes direkt nach Schließung der Wahllokale in Bukarest vor die Kameras tritt.
Romania câștigat. Romania modernă. Romania europeană. Romania normală.
Der wiedergewählte Staatspräsident sagte, der Sieger sei das moderne, europäische, normale Rumänien. Es sei ein wichtiger Sieg, der klarste Sieg über die PSD, die aus den Postkommunisten hervorgegangenen Sozialdemokraten. Nun werde für das Land, so Johannes wörtlich, der Wandel beginnen. Nach Auszählung von mehr als 3/4 der abgegebenen Stimmen erhielt der deutschstämmige Johannes knapp 63%. Seine unterlegene Herausforderin, Ex-Ministerpräsidentin Viorica Dancile von der sozialdemokratischen PSD, kam auf über 37%. Von den Auslandsrumänen, die traditionell bürgerlich pro-europäisch wählen, und von denen heute 1 Million ihre Stimme abgegeben haben, sprachen sich 90% für Klaus Johannes aus und 9% für Dancila. Johannes war als klarer Favorit in die Stichwahl gegangen, hatte im Wahlkampf zugesagt, gemeinsam mit der neuen liberalen Regierung unter Ministerpräsident Ludwig Orban den von der PSD in den letzten Jahren eingeschränkten Rechtsstaat wieder zu festigen, die eingeschränkte Korruptionsbekämpfung anzukurbeln und die Modernisierung des Staates voranzutreiben. Politikexperten wie Julian Fota machen für den klaren Wahlsieg von Klaus Johannes die mehrjährigen Proteste der rumänischen Zivilbevölkerung gegen die Einschränkung des Rechtsstaates durch die PSD verantwortlich. Johannes Sieg verdankt sich den Zehntausenden und Hunderttausenden Rumänen, die in den vergangenen Jahren gegen Willkür und Missbrauch durch die Sozialdemokratische Partei auf die Straße gegangen sind. Dass Rumänien europäisch geblieben ist, das ist vor allem diesen Protesten auf den Straßen der rumänischen Städte zu verdanken. Das kann nicht oft genug wiederholt werden. Für die aus dem Postkommunisten hervorgegangene langjährige Regierungspartei PSD bedeutet das Ergebnis bei den Präsidentschaftswahlen das schlechteste Wahlergebnis seit langem. Ihre bisherige Vorsitzende Dancila dürfte parteiintern mit Rücktrittsforderungen konfrontiert werden.
Klaus Johannes bleibt also Präsident in Rumänien, Clemens Fehrenkotte berichtete. Wer Präsident der USA werden will, der braucht zwei Dinge, nämlich Geld und Entschlossenheit. Ersteres hat Michael Bloomberg, zweiteres hatte er bislang nicht, denn der frühere New Yorker Bürgermeister wollte Anfang des Jahres schon mal ins Rennen ums Präsidentenamt einsteigen, hat dann aber einen Rückzieher gemacht. Seit heute scheint er wirklich entschlossen zu sein, Trump herauszufordern. Peter Mücke.
Die Entscheidung des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters kommt nicht überraschend. Vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass Bloomberg für 30 Millionen Dollar landesweite Fernsehspots geschaltet hat, die in der kommenden Woche ausgestrahlt werden sollen. Heute nun erklärte der Milliardär offiziell, ich bewerbe mich als Präsident, um Donald Trump zu besiegen und Amerika wieder aufzubauen. Wir können uns 4 weitere Jahre mit Präsident Trumps rücksichtslosem und unethischem Handeln nicht leisten. Damit reiht sich Bloomberg extrem spät in das immer noch sehr volle Bewerberfeld bei den Demokraten. Ein. Obwohl bereits zahlreiche Parteikollegen ausgestiegen sind, bewerben sich knapp 20 Kandidaten. Anfang Februar beginnen die Vorwahlen in Iowa. Bloombergs Entscheidung ist vor allem eine Kampfansage an den ehemaligen Vizepräsidenten Biden, der in Umfragen vorne liegt. Beide werben um Wähler in der politischen Mitte. US-Präsident Trump hatte bereits vor Tagen mit Spott auf eine mögliche Bewerbung Bloombergs reagiert. Dem kleinen Michael fehle die nötige Magie, twitterte Trump.
Der Milliardär Bloomberg fordert Trump heraus, Peter Mücke berichtete aus Washington. Entscheidend ist ja oft nicht, wie man das Abitur macht, sondern wo. Ein Abi in Bayern ist noch immer anders als ein Abi in NRW. Und das soll sich ändern. Der Nationale Bildungsrat soll sich in Zukunft darum kümmern, dass Noten vergleichbar sind und die Bundesländer besser zusammenarbeiten. Allerdings wollen zwei Bundesländer gar nicht von Anfang an mitarbeiten, nämlich Baden-Württemberg und Bayern. Und was das bedeutet, sagt Nikolaus Neumeier.
Mit der Aussage, dass sich Bayern aus dem umstrittenen Nationalen Bildungsrat zurückzieht, beerdigte Markus Söder das Gremium. So verstanden es FDP-Chef Christian Lindner, aber auch die CDU-Kultusministerin von Schleswig-Holstein, Karin Prien.
Wenn Bayern nicht mitmacht und andere große Bundesländer haben schon Ähnliches signalisiert, dann ist das Projekt tot.
Am Mittag hatte der bayerische Ministerpräsident Söder erklärt, dass sich Bayern aus dem Bildungsrat zurückzieht. Er hatte das mit Zentralismus-Tendenzen begründet.
Wir befürchten auch, dass am Ende ein Berliner Zentralabitur das Ziel ist, was eine Verschlechterung des Bildungsniveaus in Bayern bedeuten würde.
Söder nannte den Bildungsrat ein unnötiges Projekt. Außer Streitereien habe es keine Fortschritte gegeben.
Bislang ist nichts rausgekommen als Streitigkeiten um Kompetenzen, Streitigkeiten um Zusammensetzung.
Bundesbildungsministerin Anna Kalitschek von der CDU verwies auf den Koalitionsvertrag, in dem der Bildungsrat ausdrücklich vorgesehen war, zeigte sich aber vorbereitet. Die Ankündigung aus Bayern, so Kalitschek, kommt leider nicht überraschend. Sie ist aber gleichwohl zu bedauern. Die Länder müssen nun beraten, wie sie mit dem Projekt weiter umgehen wollen. Die Bundesbildungsministerin warb für einen engen Dialog zwischen Bund und Ländern und verwies auf internationale Vergleichsstudien. Die hätten gezeigt, dass Deutschland insgesamt nur im Mittelfeld liegt. Ich finde, dass sich alle für Bildung Verantwortliche nicht mit diesem Befund abfinden können, erklärte Kalitschek. Karin Prien, die Kultusministerin in Schleswig-Holstein, gab indirekt den Bundespolitikern die Schuld am Scheitern des Bildungsrates. Man habe die Rechnung ohne den Wirt machen wollen.
Die Bundesländer sind zuständig für die Bildung in Deutschland. Sie finanzieren übrigens auch den Löwenanteil der Bildungskosten. Dann ist es natürlich schwierig, wenn dann im Bund eine Vereinbarung getroffen wird, die sich am Ende als Vereinbarung zulasten Dritter entpuppt. Und insofern ist es die Rechnung ohne den Wirt.
Prien wie auch Söder wollen auch kein neues Gremium. Sie setzen auf die bestehende Kultusministerkonferenz. Außerdem, so Söder, sei Bildung Ländersache.
Wir wollen auch da wirklich besseren Austausch, Vergleichbarkeit der Abitura, ganz klar. Klar, aber bitte nicht mit Zwang von oben.
Söder stellte außerdem klar, dass er auch keine bundeseinheitlichen Ferienzeiten will. Warum solle man das ändern, fragte er.
Das bayerische Abitur bleibt bayerisch, übrigens genauso wie die Ferienzeiten bleiben. Wir wollen auch die nicht angleichen.
Vor einigen Wochen hatte das Thema schon die Konferenz der Ministerpräsidenten auf Schloss Elmau beschäftigt. Söder hatte da bereits von einem möglichen Rückzug Bayerns gesprochen.
Es läuft in eine falsche Richtung, es wird ein bürokratisches Monstrum.
Dagegen hatte die kommissarische SPD-Vorsitzende und Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, vor fehlender Abstimmung unter den Ländern in der Bildungspolitik gewarnt. Familien dürften bei einem Umzug innerhalb Deutschlands keinen Nachteil haben.
Das Ziel ist auch und muss immer sein, dass Eltern und Kinder keine Schwierigkeiten damit haben, wenn sie von einem Bundesland zum anderen ziehen.
Jetzt fiel die Kritik an Söders Vorgehen nicht übermäßig laut aus. Die stellvertretende Bundesvorsitzende und bayerische SPD-Chefin Natascha Kohnen kritisierte in erster Linie den Stil.
Ja, ich finde es erstmal bedauerlich, dass man einen Bildungsrat im Alleingang einstampft, so wie Söder macht.
Allerdings sprach sich auch Kohnen nicht für den Erhalt des Bildungsrates aus.
Bayern und auch Baden-Württemberg sagen Nein zum Nationalen Bildungsrat, aus München berichtete Nikolaus Neumeier. Die SPD wählt ja gerade eine neue Parteispitze und stimmt damit möglicherweise auch über die Große Koalition ab. Denn Olaf Scholz und Clara Geiwitz wollen die Große Koalition fortsetzen, während Saskia Esken und Norbert Walter Borjans das Bündnis eher skeptisch sehen. Noch bis Freitag können die Sozialdemokraten ihre Stimme abgeben. Und ein paar Prominente unter ihnen haben sich an diesem Wochenende schon zu Wort gemeldet und hörbar Kritik geäußert. Theo Gers.
Der, um den es geht, schweigt heute zu allem. Olaf Scholz, Finanzminister und zusammen mit Clara Geiwitz in der Rolle des Favoriten um den SPD-Vorsitz, sagt gar nichts. Dafür sind andere umso forscher. Bis Freitag können die Genossen noch ihre Stimme abgeben, entweder für das Duo Geiwitz-Scholz oder für Saskia Esken und Norbert Walter Borjans. Letztere greifen Scholz heute via Bild am Sonntag noch einmal frontal an. Scholz stärke nicht die SPD, sondern schwäche sie, sagt Saskia Esken in dem Doppelinterview. Zum Beleg verweist sie auf die jüngsten Kompromisse zum Klimapaket und zur Grundrente, die Scholz mitverhandelt hat. Die Grundrente sei gut, repariere aber nur, was zuvor mit dem Niedriglohnsektor geschaffen wurde. Und das Klimapaket reiche weder aus, noch sei es sozial gerecht. Und das liege auch an der Methode Scholz. Zitat Esken: Er geht in Verhandlungen nur mit Positionen, die er auch durchsetzen kann. Damit nimmt er doch schon einen Kompromiss vorweg und schwächt die SPD. Zitat Ende. Und auch Clara Geiwitz bekommt ihr Fett weg. Zitat: Sie will, dass die SPD im Wahlkampf nichts fordert, was sie nicht halten kann. Das ist auch der Scholz-Ansatz. Von vornherein die Bedenken möglicher Koalitionspartner berücksichtigen. Aber dann versteht keiner mehr, wofür die Sozialdemokratie steht. Zimperlich klingt all das nicht. Aber auch Saskia Esken muss sich heute wenig Zimperliches gefallen lassen. Denn wegen ähnlicher Äußerungen wie heute sträuben sich beim niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil die Nackenhaare. Das zumindest sagt er der Welt am Sonntag. Weil hat schon gewählt und seine Stimme Geiwitz und Scholz gegeben, wobei er zuvor auch überlegt habe, das Duo Esken-Walter-Borjans zu wählen. Aber dann seien die Nackenhaare dazwischen gekommen. Weil stört sich vor allem daran, dass vieles, wofür die SPD in den letzten Jahren gekämpft habe, von Esken wie Walter-Borjans pauschal abgewertet werde. Das sei ihm völlig fremd. Man dürfe gerne mal zuspitzen, so Weil, aber plumpe Schwarz-Weiß-Betrachtungen halte er für nicht förderlich an der SPD-Spitze. All diese Interviews bekommen deshalb so ein Gewicht, weil die 425.000 SPD-Mitglieder noch bis Freitag zwischen den beiden Bewerberpaaren wählen können. Scholz und Geiwitz, die sich klar für eine Fortsetzung der Koalition aussprechen, haben viele prominente Unterstützer, neben Stefan Weil auch Außenminister Maas, Familienministerin Giffey oder Justizministerin Lambrecht. Ob es für eine Mehrheit reicht, ist aber nicht ausgemacht. Denn Esken und Walter Borjans, die die Fortsetzung der Koalition ablehnen oder wie Walter Borjans zumindest ein Fragezeichen setzen, können nicht nur auf die Jusos zählen. wenn es ihnen gelänge, die Stimmen all derer auf sich zu ziehen, die in der ersten Abstimmungsrunde eher linke Bewerberpaare wählten, könnten sie mit einer Mehrheit rechnen.
Das waren Informationen von Theo Gers. Bisher hatte Deutschland nur Kindern von IS-Kämpfern geholfen, nach Hause zu kommen. Jetzt ist zum ersten Mal eine Frau nach Deutschland zurückgekehrt, die ins Gebiet der IS-Terroristen ausgereist war. Sabine Müller.
Nachdem gestern Abend eine deutsche IS-Anhängerin mit ihren drei Kindern nach Deutschland zurückgekehrt ist, macht die Bundesregierung weitere Rückholaktionen von der Lage in Syrien abhängig. Gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio erklärte das Auswärtige Amt, man arbeite weiter mit Hochdruck daran, deutschen Kindern in Nordsyrien die Ausreise zu ermöglichen. Sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen sei man aber auf die Hilfe Dritter angewiesen, weil die Bundesregierung keine eigenen Einsatzkräfte vor Ort habe. Zwei Gerichtsentscheidungen, in denen die Regierung aufgefordert worden war, deutsche Frauen mit ihren Kindern aus Syrien zurückzuholen, bezeichnet das Auswärtige Amt als Einzelfallentscheidungen. Man prüfe, ob sich daraus Konsequenzen für andere Fälle ergeben müssten. Bisher hatte die Bundesregierung nur Kinder aus Nordsyrien zurückgeholt, gestern dann zum ersten Mal eine erwachsene Frau mit ihrer Familie. Die 30-Jährige wurde am Frankfurter Flughafen von der Bundespolizei empfangen. Ihr wurden die Reisepapiere abgenommen und eine Ausreisesperre verhängt. Dann wurde sie an die hessischen Ermittlungsbehörden übergeben, denn gegen sie wird wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe ermittelt, außerdem wegen Verletzung der Fürsorgepflicht für ihre Kinder. Die Beweise reichen allerdings nicht aus für einen Haftbefehl, deshalb wurde die Frau laut Medienberichten auf freien Fuß gesetzt. Wo sie sich aktuell aufhält, ist nicht bekannt, eventuell im Raum Gießen, von wo sie stammen soll. Medien berichten unter Berufung auf Sicherheitskreise, die Frau habe sich inzwischen von der IS-Ideologie losgesagt.
Sabine Müller war das über Rückholaktionen von Deutschen aus Syrien. In Frankreich und Italien hat es an diesem Wochenende heftige Unwetter gegeben. In Südfrankreich sind dabei zwei Menschen ums Leben gekommen. In Italien sind Hunderte von der Außenwelt abgeschnitten. Bei Savona ist eine Autobahnbrücke eingestürzt. Lisa Weiß.
Ein rund 30 Meter langes Loch in der Fahrbahn, davor Autos, die gerade noch zum Stehen gekommen sind. Das zeigen Videos von der Unfallstelle, die in italienischen Medien kursieren. Ein riesiger Erdrutsch scheint die Ursache dafür zu sein, dass die Autobahnbrücke in der Nähe von Savona teilweise eingestürzt ist. In den Trümmern und dem Schlamm sind bisher keine Verletzten oder Toten gefunden worden. Es ist allerdings noch nicht ganz sicher, ob nicht doch ein Fahrzeug auf der Brücke war. Der Autobahnabschnitt ist vorerst gesperrt. Die Behörden rufen die Menschen in der Region dazu auf, aus Sicherheitsgründen zu Hause zu bleiben. Viele Schulen bleiben geschlossen. Der Nordwesten Italiens leidet seit Tagen unter heftigen Regenfällen. Immer wieder werden Straßen durch Erdrutsche blockiert. Hunderte Menschen sind von der Außenwelt abgeschnitten. Eine Frau ist gestorben. Sie wurde von Wassermassen mitgerissen. Im Sommer des vergangenen Jahres war in Ligurien bereits eine Autobahnbrücke eingestürzt. Als die Morandi-Brücke in Genua teilweise zusammenbrach, kamen 43 Menschen ums Leben.
Das waren Informationen von Lisa Weiß. Papst Franziskus hat sich heute mit den Atommächten der Welt angelegt oder es zumindest versucht. Er hat Hiroshima und Nagasaki besucht, also die Städte, auf die die USA Atombomben abgeworfen haben. Und der Papst hat an diesen Orten klargemacht, es ist nicht nur verwerflich, Atomwaffen einzusetzen, sondern auch sie zu besitzen. Einzelheiten von Jörg Seiselberg.
Es sind auch die Szenen am Rande, die in Erinnerung bleiben. Im regnerischen Grau von Nagasaki treten zwei Überlebende des Atombombenabwurfs auf Franziskus zu und überreichen ihm einen Gedenkkranz aus weißen Blumen. Der Papst legt ihn am Mahnmal nieder, wo 1945 das Zentrum der Atombombenexplosion war. Danach verharrt Franziskus fast 2 Minuten im stillen Gebet vor dem Blumenkranz, immer wieder gen Himmel schauend, aus dem es strömend regnet. Später in Hiroshima nimmt der Papst im Friedenspark der dortigen Gedenkstätte eine weinende alte Frau lange in den Arm. Dann geht Yoshiko Kayamoto ans Mikrofon. Beim Atombombenabwurf über ihrer Stadt war sie 14 Jahre alt. Sie schildert in teilweise grauenvollen Details, welche Folgen Hitze und Strahlung der Atombombe an den Körpern ihrer Freunde und Verwandten anrichtete. Sie selbst leide unter Leukämie und Krebs. Aber ich bemühe mich, weiter das Zeugnis zu bewahren, damit weder solch schreckliche Atombomben noch einmal eingesetzt werden, noch irgendjemand in der Welt ein solches Leiden durchmachen muss. Der Papst nutzte den Rahmen des Besuches in Nagasaki und Hiroshima für die bislang stärkste Botschaft seines Pontifikats gegen Krieg und Aufrüstung. Franziskus forderte ein Aus für Atomwaffen weltweit.
Con conviction.
Aus tiefer Überzeugung möchte ich betonen, dass der Einsatz von Atomenergie zu Kriegszwecken heute mehr denn je ein Verbrechen ist. Der Einsatz von Atomenergie zu Kriegszwecken ist unmoralisch, so wie der Besitz von Atomwaffen unmoralisch ist. Eine Welt ohne Atomwaffen, so der Appell des Papstes an die politisch Verantwortlichen, sei nicht nur möglich, sondern notwendig. Frieden und internationale Stabilität könnten nicht aufgebaut werden auf der Bedrohung einer, Zitat, gänzlichen Auslöschung. Nachdrücklich sprach sich Franziskus dafür aus, Abkommen zur Abrüstung und zur Waffenkontrolle umzusetzen. Sein Appell in Erinnerung an die Opfer von Nagasaki und Hiroshima:
Nunca más la guerra.
Nie wieder Krieg, nie wieder das Dröhnen der Waffen, nie wieder so viel Leid.
Nunca más tanto sufrimiento.
Vor allem die Ansprache des Papstes in Nagasaki war auch ein leidenschaftlicher Appell gegen Waffen generell. Das Wettrüsten, so Franziskus, vergeude wertvolle Ressourcen, die im Kampf gegen Armut und für den Umweltschutz benötigt würden. In der Welt von heute, wo Millionen von Kindern und Familien unter menschenunwürdigen Bedingungen leben, ist es ein himmelschreiender Anschlag, wenn für die Herstellung, die Modernisierung, den Erhalt und den Verkauf von Waffen mit immer stärkerer Zerstörungskraft Gelder ausgegeben und damit Vermögen erzielt werden. Nach seiner Rede in Nagasaki hat der Papst eine Messe mit schätzungsweise mehr als 20.000 Menschen gefeiert, im nicht ganz vollbesetzten Baseballstadion der Stadt. In seiner Predigt rief er die Gläubigen dazu auf, ihre Stimme zu erheben gegen das Leiden, das auch die derzeitigen Konflikte auf der Welt anrichteten. Konflikte, die Franziskus als stückweise Dritten Weltkrieg bezeichnete. Der Japan-Besuch des Papstes steht unter dem Motto »Jedes Leben schützen«. Morgen will Franziskus Überlebende der Dreifachkatastrophe von Fukushima treffen. Außerdem wird erwartet, dass sich der Papst kritisch zur in Japan immer noch geltenden Todesstrafe äußern wird. Zur Messe im Tokyo Dome ist ein Mann eingeladen, der bis zu seiner Freilassung jahrzehntelang auf seine Hinrichtung gewartet hatte.
Jörg Seißelberg war das über den Appell des Papstes gegen Atomwaffen. Und wir kommen jetzt zur Presseschau. Marco Langer fasst zusammen, was die Zeitungen von morgen kommentieren.
Es war einmal ein nationaler Bildungsrat. Klingt wie Märchen und ist jetzt wahrscheinlich nur noch eine Fantasie. Bayern macht nicht mit, Baden-Württemberg auch nicht. Und die Südwestpresse aus Ulm versteht das mit der Ländersache nicht. Warum muss eine Mathe-Abschlussprüfung in Ostfriesland anders sein als in Oberammergau? Warum öffnet ein Abitur aus Bayern mehr Türen als eines aus Bremen? Der Bildungsrat sollte diese Unterschiede verringern, ohne den Ländern ihre Kompetenzen einfach wegzunehmen. Er hätte das Instrument werden können, um den Bildungsföderalismus zu retten. Mir san mir. So kennt man die Bayern, braten sich gerne eine Extrawurst und sind stolz drauf, schreibt der Südkurier aus Konstanz und wundert sich vor allem über die Haltung der Stuttgarter Landesregierung. Dabei könnte gerade Baden-Württemberg von anderen Bundesländern noch etwas lernen. Das schlechte Abschneiden der Schüler im Südwesten bei den Bildungsstudien der letzten Zeit ist gewiss kein Anlass für Hochmut. Die Süddeutsche Zeitung ist mit der Entscheidung des bayerischen Ministerpräsidenten nicht glücklich. Söders Ausstieg ist durchsichtig begründet und kurzsichtig gedacht. Durchsichtig, weil er die Zentralismuskeule auf das falsche Ziel sausen lässt. Der Bildungsrat soll Transparenz, Qualität und Vergleichbarkeit im Bildungswesen stärken. Das ist bitter nötig. Die Macht aber, die Berliner Bildungsherrschaft einzuführen, Söders liebstes Schreckgespenst, wollte dem Gremium niemand verleihen. Ansonsten hat Söder nach dem CDU-Parteitag aber eine gute Presse, zum Beispiel in der Neuen Osnabrücker Zeitung, denn die meint, mit Markus Söder steht ein neuer Merz bereit. Was schwer wiegt, der CSU-Chef kann es besser als der beleidigte Verlierer aus längst vergangenen CDU-Zeiten. Söder ist nicht mehr, zumindest nicht mehr so oft, der Halodri, der nach Art eines Mephisto die Union aufmischt. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe nennen den CSU-Mann schon den lachenden Dritten, denn selbst diejenigen, die bislang Söder kritisch bis ablehnend gegenüberstanden und ihm mit Blick auf seine Vergangenheit als sprücheklopfender Wartelbeißer das Format als seriöser Politiker absprechen wollten, kommen nicht umhin, verwundert zur Kenntnis zu nehmen, er meint es ernst, er kann es und er will es wissen. Und da gibt es seit heute noch einen, der es wissen will. Michael Bloomberg möchte 2020 gegen Donald Trump antreten. Noch einer könnte man aus demokratischer Sicht sagen. Und es gibt auch andere Pros und Kontras, wie der Reutlinger Generalanzeiger bemerkt. Bloomberg bringt das mit, was in den USA ein erfolgreicher Bewerber unbedingt in die Waagschale werfen muss. Sehr viel Geld. Er soll weit über 50 Milliarden Dollar schwer sein. Warum tut sich das ein 77-Jähriger noch an? Er findet die Aussicht auf weitere 4 Jahre Trump schlicht unerträglich und er hält die bisherigen Bewerber für nicht aussichtsreich genug. Schon länger spielte er mit dem Gedanken, doch die Rücksicht auf den früheren US-Vizepräsidenten und Bewerber Joe Biden hielt ihn bislang offenbar zurück.
Vielen Dank, Manfred Langer, für die Presseschau. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rode. Kommen Sie gut durch die Nacht.